Der Herr Jesus Christus schreibt an seine Gemeinde Briefe. Er sendet sie und können wir uns das so vorstellen, einen persönlichen Brief jetzt an unsere Gemeinde zu bekommen, wo der Herr die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ins Auge fasst. Wir sind ja in dieser Reihe, wurde ja schon gesagt, wir haben heute den zweiten Brief zu betrachten an eine Gemeinde, an der kein Lob, kein Tadel, ich meine, Lob gibt es, aber nicht so, der aufgezählt wird wie die, zur Gemeinde in Ephesus. Ja? Und eigentlich unterscheiden sich diese zwei Briefe, diese zwei Sendschreiben unterscheiden sich stark und das hat mich darauf ein bisschen aufmerksam gemacht, einmal vielleicht auch so ein bisschen Vergleiche zu ziehen, damit wir sehen, wie unterschiedlich der Herr die Briefe schreibt, ganz entsprechend dem, wie die Gemeinden sind, wie sie sich verhalten, wie sie leben, was sie glauben und wie sie zu ihm stehen. Das ist der Allerwichtigste. Interessant ist, dass zu der Gemeinde in Ephesus er ihnen oder sie erinnert, dass er mitten unter ihnen geht, die Sterne in der Hand hält und dann bekommt man den Eindruck, die Gemeinde in Ephesus hätte davon vergessen. Sie hätten das aus dem Auge gelassen, dass der Herr so nahe, so gegenwärtig und so beständig mit der Gemeinde verbunden ist. Und er muss sie daran erinnern, er erinnert sie dann an vieles Gutes, aber auch an das, was nicht so gut ist. Wir lesen, was Jesus Christus an der Gemeinde von Smyrna schreibt. Und er sagt, das sollst du der Gemeinde schreiben. Das ist jetzt, wir sind jetzt in Offenbarung, Kapitel 2, ab Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich lese mal den ganzen Abschnitt und dann gehen wir den durch. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getrost bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist das, was er schreibt, und danach kommt ja der 11. Vers, der allgemein gerichtet ist, den werden wir dann zum Schluss auch noch lesen. Also sind nur 3 Verse. Das ist der kürzeste Brief oder die kürzeste Sendschreibung, den wir von diesen 7 haben. Am Anfang denkt man dann so, naja, das ist ja nicht viel. Wenn man sich damit aber auseinandersetzt, sieht man, das ist ein komprimierter Brief. Den müssen wir jetzt einmal etwas entfalten. Das Erste, die Ansprache, wie er sagt, der Erste und der Letzte. Sagt uns das was? Er ist der Erste und er ist der Letzte. Bei Jesus geht nichts vorbei. Er war schon immer, er wird immer sein. Wir könnten sagen, er ist nie im Urlaub, er ist nie abwesend. Er ist immer da. Er sagt, ich bin der, der alles kennt, der alles beobachtet, der alles weiß und der alles in seiner Hand hat. Mit dem nächsten Vers wird er das dann noch sagen. Der tot war und der lebendig geworden ist. Wisst ihr, und wenn wir das am Anfang, nicht der letzte Sonntag, sondern einen davor, wo Hansi die Einleitung gemacht hat, dann haben wir diese Verse auch gehört. Das steht dann im 1. Kapitel der Offenbarung, Verse 17 und 18. Als Johannes dieses Reden hört, diese laute Stimme, er fällt nieder, was hört er dann? Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Todesreiches. Diese Gedanken, vielleicht nicht in diesem vollen Umfang, aber sie sind wieder hier. Das ist die Grundlage, wer der Herr ist. Er ist der, der ewig da war und auch nie vergehen wird. Er ist immer da. Das soll sie einmal aufmerksam machen, wer zu ihnen redet. Das ist eine Vorstellung. Er stellt sich vor, wer jetzt redet. Wisst ihr, das ist wichtig für uns. Wenn wir die Bibel lesen, müssen wir immer verstehen, wer redet jetzt zu mir? Wir lesen ja manchmal manche Briefe oder auch Aussagen. Naja, das hat Apostel Paulus gesagt, das hat Petrus gesagt. Stimmt das ganz oder nur teilweise? Haben das die Aposteln gesagt oder verstehen wir das, was die Bibel sagt, geleitet vom Heiligen Geist? Und dann sind das ja Worte wieder, die vom Herrn kommen. Denn wo Jesus gesagt hat, ich sende den Heiligen Geist und der wird euch alles belehren und sagen, was von mir ist, was vom Vater ist. Also so die Verbindung zu diesen kurzen Worten, die dann weiter sagen. Wisst ihr, dies, was Jesus sagt, denn die zweite Hälfte des Verses, ich war tot und ich bin lebendig. Und dass dieser Gemeinde so dieses gesagt wird und er dieses im Vordergrund oder am Anfang stellt, spricht davon, dass er ihren Zustand kennt. Weil wenn wir es betrachten, wie sie sind, dass sie in Drangsal sind und diese ganzen Werke, dann werden wir sehen, ihnen werden nicht gute Werke aufgezählt, ihnen werden ihre schwierige Situation und Lage aufgezählt. Und Jesus hatte auch Situationen, wo er keine Wunder getan hat, wo keine Werke, gute Werke nicht vollbracht hat, wo er geschwiegen hat. Und wisst ihr, wo das war? Lukas 22, 53, wo Jesus vor Pilatus steht und dann sagt er ihnen, als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Es gibt Zeiten, wo die Macht der Finsternis jetzt wirken darf. Wenn wir das Bild von Hiob nehmen, dann sehen wir, dass Satan immer wieder so eine auch eingeschränkte, aber trotzdem Macht über den besten Mann jener Zeit hatte. Und dieses Gute, das nur begrenzt, das werden wir dann später sehen im 10. Vers, wird er das auch sagen, dass diese Macht nur begrenzt ist. Aber wenn diese da ist, konnte Hiob in dieser Zeit was verändern? Gar nichts. Hat Jesus sich gegen die Macht der Stunde in jener Zeit gewehrt? Nein, es musste so geschehen. Und mit dieser Gemeinde in Smyrna sieht das etwas so aus. Deshalb kommt keine Aufzählung von diesen guten Werken, die in Ephesus gut sichtbar sind. Sie waren in einer anderen Lage, sie waren in einer anderen Situation. Aber was wichtig ist, was Jesus später von ihnen sagt. Einen kurzen Satz, wir werden darauf kommen. Wir kommen zum zweiten Vers. Ich kenne. Wenn Jesus sagt, ich kenne, dann heißt das, es gibt nichts, was ihm entgangen ist. Es gibt auch nichts, was wir verstecken können. Er sagt, ich kenne. Was kennt er? Deine Werke. Obwohl er keine aufzählt, sagt er, ich kenne deine Werke. Aber er zählt dann auf, ich kenne deine Werke, deine Drangsal, deine Armut, ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Ich habe bewusst diesen Zwischensatz ausgelassen, den betrachten wir später. Ja, sind aber viele Sachen hier aufgezählt. Drangsal, Armut, Lästerungen. Wir wissen, was Drangsal ist, ja? Wenn jemand drangsaliert wird, ja? Das Wort verstehen wir doch. Der wird dann gepeinigt, er wird in schwierige Situationen, heute würden wir sagen, er wird gemobbt und vieles mehr. Und sagt, ich kenne deine Drangsal, ich kenne deine sehr, sehr schwierige Situation. Ich kenne sie. Ich weiß, in welcher schweren Lage du bist. Und deshalb weiß ich, dass du von allen Seiten eingeengt bist, begrenzt bist. Du kannst dich gar nicht bewegen. Ist das heute nicht in vielen Ländern mit den Christen so? Ist das nicht in Syrien, vielen Ländern, wo die Christen öffentlich, die können nur noch unter sich und das begrenzt. Und wenn sie irgendwo auffallen, ja, dann sind sie schon auch im Gefängnis. Und er sagt, ich kenne diese Drangsal. Ich weiß, dass du so wenig Bewegungsfreiheit hast. Ich weiß, dass du Armut hast. Warum waren die arm? Die Stadt war reich. Die Geschichtsschreiber sagen, die Stadt war reich. Und da steht auch, dass da viele Juden waren. Und das ist gleich. Er sagt auch, ich kenne die Lästerung. Und wahrscheinlich ist diese Lästerung die Ursache für die Drangsal, die Ursache für die Armut, denn diese Lästerung, die diese Drangsal und Armut verursacht hat, ging von ihren Stammesbrüdern aus, von den Juden. Und er sagt, von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge Satans. Die Juden, die schon ansässig da lebten, die hatten sich eingelebt, so wie das in den meisten Fällen auch in anderen Ländern war. Juden kommen ganz schnell wieder hoch. Sie sind eben begabt, sie sind fähig und sie wurden reich und so. Nun, diese Juden wollten sich nicht gleichstellen mit diesen Neuen, die jetzt an Christus glauben, die nicht am Judentum festhalten, sondern diesen neuen Weg, so wie das in manchen Stellen gesagt wird, die gehen diesen neuen Weg. Sie setzen ihre Hoffnung auf den Messias, den die größte Teil Israels abgelehnt hat. Diese Juden haben auch wahrscheinlich den nicht angenommen. Dieses wahrscheinlich kann man eigentlich mit Sicherheit sagen, weil selbst der Herr sagt, sie sind eine Synagoge Satans. Synagoge war ja eine Versammlungsstätte für die Juden. Mit dem Gleichen sagt, eine Versammlungsstätte nicht der gläubigen Juden, sondern eine Versammlungsstätte Satans sind diese Juden. Und diese Juden haben die Gläubigen in Smyrna in unmögliche Lage gebracht. Deshalb ist die Drangsal da, deshalb sind sie arm, sie unterstützen nicht. Das, was jeder Jude noch aus dem Gesetz Mose wusste, er soll seinen armen Bruder unterstützen, das haben sie hier komplett unterlassen, weil sie sich mit ihnen nicht wollten identifizieren. Sie wollten nichts mit ihnen gemein haben. Sie haben umgekehrt gesagt, mit denen haben wir nichts, das sind keine wahren Juden. Aber was sagt der Herr? Sie sind keine Jude, sagt er. Sie bezeichnen sich so, aber sie sind keine. Vielmehr die Synagoge Satans. Und deshalb ist es interessant, was denn das heißt. Zu Philadelphia, die gleiche Verse, ein Kapitel weiter, wieder Vers 9. Hier ist das der Vers 9. Und in Kapitel 3, Vers 9 wird zu der Gemeinde Philadelphia beschrieben. Und da wird diese Gemeinde, die Synagoge Satans, beschrieben. Dann haben wir ein bisschen eine Vorstellung, was das heißt. Offenbarung 3, 9. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Dieser Vers hilft uns vielleicht jetzt zu verstehen, was er ihnen schreibt. Übrigens, diese Briefe, die waren ja nicht geblieben, jeder nur seine Gemeinde. Die haben auch wahrscheinlich auch die anderen Gemeinden lesen dürfen und können. Und deshalb, hier wird uns jetzt gesagt, wer diese Juden sind. Sie haben von sich viel gehalten. Sie haben gesagt, wir sind die Juden. Und mit diesem Begriff, Wir sind Juden, hat man gesagt, wir gehören zu Gott. Und zwar so, wir haben bei Gott einen hohen Stand. Alleine wir haben diesen Stand, alle anderen Menschen nicht. Und sie haben jetzt ihre Stammesbrüder, auch Juden, erniedrigt, gegen sie gearbeitet, sie haben gelästert über sie, sie haben sie wahrscheinlich schlecht gemacht in der Stadt. Und so waren die in einer sehr schwierigen Lage. Und das hat sie in Drangsal in Schwierigkeiten gebracht, aber auch in Armut sind sie gestürzt. Weil das war ja oft so, auch in Russland noch, also zu der Zeit, wo ich in die Schule gegangen bin, dann sind viele mit einem Abschluss aus der Schule gegangen, ohne den Abschluss zu bekommen. Es gab zuletzt eine Arbeit, wo du beschreiben solltest, wie du den Kommunismus verstehst. Und wenn du das mit deinem Gewissen nicht vereinbaren konntest, und da waren dann Punkte, die sagen müssten, es gibt keinen Gott und so weiter, dann haben sie diesen Abschluss nicht gemacht und somit haben sie keinen Abschluss aus der 10. Klasse bekommen. In den Hochschulen war es genauso. Manche haben in der Hochschule schon früher Drangsal bekommen, haben dann die Hochschule verlassen. Manche haben alles abgeschlossen, aber die Prüfung dürften sie nicht antreten. Das war schon nichts Neues und das wird immer wieder gemacht. Man bedrängt und so weiter. Deshalb zu solchen Juden sagt Jesus persönlich, wer sie sind. Sie sagen, unser Vater ist Abraham und wenn Abraham, dann ist Gott auf unserer Seite. Und in Johannes 8,44 sagt er, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Und dieser Mann war ein Menschenmörder von Anfang an. Da muss er ihnen klar sagen, sie meinten auch so wie, wir sind Juden, wir haben die hohe Stellung. Er sagt, nein, nein, ihr seid nicht die Juden, sondern die Juden, die wirklich Juden sind. Die haben Abraham lieb und die Taten, die Abraham getan hat. Und die erkennen auch Jesus Christus. Und euer Vater, sagt er, ist nicht Abraham, sondern der Teufel. Und nach diesem Ganzen kommen wir jetzt zu diesem kleinen Zwischensatz, den wir in Vers 9 haben. Ich lese jetzt den Vers. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und dann sagt er weiter, und ich kenne auch weiteres. Hier kommt dieser Zwischensatz, du aber bist reich. Haben wir uns jetzt nach all diesem, was wir jetzt gehört haben, können wir uns einen Gedanken machen, worin sind sie denn reich? Was war denn der Reichtum dieser Gemeinde? Ihr war die Möglichkeit genommen von allen Seiten. Die eigenen Brüder haben sie so eingeschränkt, dass sie sich gar nicht bewegen könnten. Sie könnten nichts Großes machen. Und der Herr sagt, du aber bist reich. Und er sagt, das ist dein Zustand, das ist ein Stand, du bist reich. Jesus selbst sagt, und Jakobus lese ich jetzt aus 2. Jakobus Kapitel 2, 5. Hört, meine geliebte Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt auserwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verliehen hat? Wem? Wem verleiht er das Ganze? Die ihn liebhaben. Das war ihr Reichtum. Ihr Reichtum bestand darin, dass sie den liebhaben, der alles unter der Kontrolle hat, der letztendlich von allem beschenkt. Und in Vers 10, wenn wir jetzt weiter werden gehen, dann werden wir gleich sehen, dann richtet er seinen Blick in die Zukunft. Er hat am Anfang sich vorgestellt als der, der aus der Vergangenheit schon alles betrachtet. Jetzt war die Gegenwart. Und jetzt wird er betrachten oder ihnen sagen, die Zukunft, was in Kürze mit ihnen geschehen wird. Ihr seid reich. Lasst uns dieses jetzt behalten, im Hinterkopf. Und dann mal verstehen. Das ist so ein kleiner Zwischensatz. Du aber bist reich. Und ich glaube, den sollten wir ganz groß schreiben und behalten. Vers 10. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Er sagt ihnen, sie werden noch einiges erleiden. Na, haben die noch nicht genug gelitten? Haben die denn noch nicht genug Drangsal gehabt? Er sagt, fürchte nichts von all dem, was du erleiden wirst. Und jetzt öffnet er sozusagen das Fenster, wo sie einen Blick kriegen dafür, was eigentlich im Hintergrund jedes Menschenkindes passiert. Und bei uns Christen, jetzt können wir es auch für uns ein bisschen so in Betracht nehmen. Was passiert im Hintergrund unseres Glaubenslebens? Wir können manche Situationen in unserem Leben nicht erklären, nicht verstehen. Hier kriegen wir einen Blick, der Vers 10, der ist eigentlich reich an Informationen. Und den wollen wir jetzt betrachten. Fürchte nichts. Und dieses Nichts sagt, egal was passiert, fürchte gar nichts. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Hier sagt er, im Hintergrund ist immer ein Kampf. Satan, ist er der Fürst dieser Welt? Alles still. Ist er, ja? Ja. Und er hat noch Macht, eine begrenzte, aber er hat sie. Wofür hat er die Macht? Das sagt er im nächsten Vers, damit ihr geprüft werdet. Und hier sagt er, der Teufel hat noch Macht und dieser Herr, der das Anfang und das Ende ist, der Herr über alles ist, er lässt es zu, dass der Teufel an uns herantreten darf, uns Drangsal verschaffen kann, uns viele Unangenehmes schaffen kann. Und dann kommt der Satz, die Erklärung, damit ihr geprüft werdet. Und jetzt ist die Frage, wollen wir vom Herrn geprüft werden oder wollen wir lieber die Prüfungen des Herrn umgehen? Die Möglichkeit besteht. Man kann sie umgehen, dann stellt man sich auf seine Seite und dann umgeht man die. Und er sagt, ich lasse es zu, siehe. Hier steht dieses Wort siehe und es steht ein Komma. Das heißt, aufmerksam, pass auf, siehe. Der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Und er sagt, es wird euch schwer gehen. Es werden Schwierigkeiten kommen. Seid dafür gefasst, habt aber nicht Angst dafür. Denn das kommt vom Herrn. Er lässt es zu, Satan führt das aus. Das Böse führt immer nicht der Herr aus, Satan. Aber Gott lässt es zu, damit wir geprüft werden. Weiß der Herr nicht, wer wir sind und was in uns ist? Oh ja, das weiß er schon. Wir wissen es nicht. Wisst ihr, die meisten Prüfungen sind für uns ein Zeugnis, damit wir endlich wissen, wer wir sind. Wir haben so eine Meinung wie jene Juden. Sie meinten, sie sind Jude. Jesus sagt, sie sind keine. Die Prüfungen brauchen wir in unserem Leben, damit wir endlich wissen, wie der Herr uns sieht. Dann kommt das raus. Die Schlacke kommt dann raus. Ja? Wenn wir in der Feuerprobe gestellt werden, dann kommen die Schlacken raus und dann sehen wir, dann müssen wir wieder zum Herrn es gut machen, reinmachen, damit wir von den Schlacken frei werden. Und das ist die Botschaft hier im 10. Vers. Und ihr werdet Drangsal haben und dann kommt eine Zeitangabe. 10 Tage lang. Also wer jetzt gerne wissen will, was diese 10 Tage bedeuten, dann sage ich euch, das bedeutet nur eine begrenzte, kurze Zeit. Mehr Auslegung habe ich dafür nicht. Jesus sagt, ich habe die Zeit in meinen Augen, von hier bis hier erlaube ich Satan es zu tun und dann ist Schluss. Reicht uns das? Oder wollen wir die 10 ausgelegt haben? Ich brauche sie nicht. Er sagt aber hier, diese Zeit habe ich unter Kontrolle. Wenn ich die Prüfung zulasse, habe ich diese Zeit unter Kontrolle. Und wisst ihr, ich sage euch, bei manchen sind es vielleicht nur 2 Tage. wenn man zur Erkenntnis gekommen ist. Beim anderen sind das 8, bei anderen 10, bei mir werden es vielleicht 15 sein. Wenn wir es erkannt haben und uns dem Herrn wenden, dann sagt er, gut, du bist durch, jetzt kannst du aufhören. Und damit denke ich, dass wir das verstehen. Und auch hier sollten wir vielleicht eine Lehre ziehen. Wir sagen so schnell, auch besonders, wenn wir evangelisieren, dann sagen wir, komm zu Jesus Christus und dann ist alles gut. Dann wirst du nie mehr Probleme haben. Dann wirst du nichts mehr haben. Liebe Geschwister, bitte belügt nicht die Menschen. Das kommt nicht aus der Bibel. Dass wir keine Schwierigkeiten mehr haben werden, verspricht uns die Bibel überhaupt nicht. Es wird aber richtig sein, wenn wir sagen, wenn du zu Christus kommst, er wird dir helfen, jedes Problem lösen. Das wird richtig sein. Er wird dich formen müssen, da müssen noch die Schlacke viele weg, aber dann bist du in sicheren Händen. Auch wenn Satan dann an dich herankommt und dich prüfen wird oder versuchen wird, dann bist du immer noch in Gottes Hand. Und wenn wir in Gottes Hand uns lassen, dann können wir nicht mehr tiefer fallen. Das ist der tiefste Punkt. Er fängt uns auf. Deshalb, wir sollten das sehen, dass von Gott es zugelassen wird. Und dann, nachdem er das gesagt hat, und dann ruft er sie zu. Dieses alles wird geschehen. Dann kommt auf uns Angst zu, ja? Dann denken wir, oh, auch das noch. Jetzt habe ich schon einen Retter, einen Erlöser, Jesus Christus. Und jetzt bitteschön, Drangsal. Na gut, nicht so lange, aber trotzdem. Und Jesus sagt dann, sei getrost bis in den Tod. Er sagt, wisst du, mir nachzufolgen heißt, einmal Ja gesagt und bis zum Schluss festhalten. Du gehst mit mir. Ich habe alles unter Kontrolle. Diese Ankündigung, wer er ist am Anfang, die hat immer noch Gültigkeit. Ich bin der, der tot war und der lebendig ist. Ich bin der, von Anfang an bis Ende alles unter Kontrolle hat. Und er sagt jetzt, sei getrost, bis in den Tod. Ist das ein Trost? In diesem Zusammenhang müssen wir einmal überlegen, ja? Ich denke doch, wenn wir es gut überlegen, werden wir verstehen, es ist ein Trost. Auch in der Drangsal, auch in der Prüfung ist der Herr immer noch dabei. Und dann kommt das Wunderbare. So werde ich dir. Und jetzt sagt der Herr Jesus sehr persönlich. Jesus sagt, er wird dir, mir, jedem von uns, die dieses alles mitgemacht haben, gerne mitgemacht haben, diese Prüfungen über sich haben ergehen lassen, nicht als was Unnötiges, sondern als was Heilsames. Er sagt, ich werde dir die Krone des Lebens geben. Die Krone des Lebens. Wisst ihr, und wo die Kindergeschichte war, dann habe ich so gedacht, da kam, und dann werdet ihr vielleicht so einen großen Fisch fangen. Dieses Wort vielleicht hat Jesus hier nicht. Er sagt, ich werde dir die Krone geben. Das war jetzt kein Tadel, es war nur jetzt zum Vergleich. Ja? In unserem Leben wissen wir nicht, ob Fisch fangen oder nicht. Aber in der Nachfolge Jesu, wenn wir treu bis Ende sind, dann steht kein Vielleicht da. Dann sagt der Herr, ich verspreche das. Ich, der Anfang und Ende, ich, der lebendig ist, ich verspreche dir, die Krone des Lebens wirst du haben, wenn du treu bleibst. Und das ist eine sehr, sehr gute Versprechen, so ein trostvolles, hoffnungsvolles. Und jetzt wollte ich diesen Gedanken, diesen letzten, mit dem vergleichen, wie war das denn mit der Gemeinde? Wir haben ja eine sehr gute Predigt am letzten Sonntag gehört. Michael hat uns so richtig hineingenommen in dem Geschehen mit der Gemeinde in Ephesus. Aber da muss an einem Punkt, sagt der Herr, das ist gut, das. Aber, was steht denn mit diesem Aber? Wir sehen, in dieser Gemeinde gibt es kein Aber. Offenbarung 2,5, dieses Aber lesen wir jetzt. Bedenke nun, wovon du gefallen bist. Tue Buße, tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Ich will diesen Vergleich extra vor Augen uns stellen. Zwei Gemeinden. Die Ephesus-Gemeinde war eine sehr gute Gemeinde. Die hatte viele gute Taten. Aber sie hatten vergessen, sich am Christus zu halten. Sie haben sich gelappt an ihrem guten Werk, das sie vollbringen. Und er sagt, weil du die erste Liebe verloren hast, wende um, geh zurück da, wo du sie verloren hast, sonst muss ich deinen Leuchter umstoßen. Was sagt er hier? Haben sie die erste Liebe verloren? Gerade nicht. Sie haben unter aller Trübsal, da wo sie gar nicht viel wirken könnten, ihre Brüder haben sie unter Drangsal, unter Lästerung gesetzt und so weiter. Sie haben nicht viele Möglichkeiten. Aber was war denn so gut? Woran waren sie reich? Ihre Treue zum Herrn. Sie haben ihren Herrn nicht verleugnet. Sie haben sich von den Umständen nicht mitreißen lassen. Und er sagt, euch, weil ihr treu bis Ende geht, ob ihr da viel konntet tun oder nicht, das ist den Umständen geschuldet. Aber euer Herz war mit mir, es war bei mir und ich habe euch in meine Hand gehalten, werde euch durchtragen und ihr werdet die Krone des Lebens, werde ich persönlich geben. Deshalb, diese zwei Bilder, wenn wir diese betrachten, dann sehen wir, wie genau unser Herr jede Gemeinde, jeden von uns auch hier betrachtet und er weiß, wie wir da innen tief eingestellt sind. Ob uns die Werke wichtig sind, ob die Umstände uns passend sind oder ob für uns auch in den widrigsten Umständen nur einer wichtig ist. Der tot war und der lebendig ist und auf dem setzen wir die Hoffnung, dass er uns bis am Ende durchtragen wird. Und da wird er den Lohn geben. Und damit sehe ich, dass wir diesen Abschnitt oder dieses kleine Schreiben, das wir hier haben, sehen wir, es ist ein Trostschreiben. Liebe Geschwister, wenn jemand in schwierigen Lagen ist, Glaubensproben hat und so weiter, es gibt nur einen Weg, diesem Herrn treu zu sein. Wir sollten nicht so sehr auf Werken aus sein, wir sollen gute Werke tun, da ruft uns die ganze Schrift auf, also nicht so. Aber wenn es unmöglich ist, dann gibt es immer noch einen Weg, dem Herrn treu zu sein. Und wisst ihr, viele, viele Menschen in dieser Welt haben keine Möglichkeit, etwas zu tun, wenn sie sich nur irgendwo bekennen, denn in unserer Zeit werden Menschen gekreuzigt, so wie Christus in Syrien oder sonst. Die Bilder haben wir ja schon immer wieder mal gesehen. Das ist unvorstellbar. Sie haben nur eins, sie halten fest. Auch wenn sie so einen grausamen Tod sterben müssen. Das ist in unserer zivilisierten Zeit. Und deshalb sollten wir das nicht so sagen, ja, das war 2000 Jahre. Liebe Geschwister, es ist heute noch ganz genau aktuell und präsent. Dann kommen wir zum letzten Vers 11. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Jetzt kommt ein interessantes, wieder dieses Überwinden. Es steht wieder, überwinden, in wems Aufgabe steht das? Ist das die Aufgabe der Engel, der Aposteln, Jesus Christus? Wer soll überwinden? Du und ich? Die Gemeinde. Er sagt hier zwar, wer überwindet? Er sagt in jedem, wer überwindet? Dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Was ist das für ein zweiter Tod? Denken wir mal darüber nach. Also der erste Tod ist klar, ja? Wir haben ja immer wieder Beerdigung. Das ist der erste Tod. Die Beerdigung, das ist der erste Tod. Der schadet uns eigentlich nicht. Wenn wir im Herrn sind, dann ist das ein Übergang und wir sehen das, was wir geglaubt haben. Das ist der erste Tod. Der ist zwar der letzte Feind, ja, steht geschrieben, der Tod ist der letzte Feind. Der trennt Verwandte, der bringt Trübsal, weil wir unsere Liebsten verlieren und so weiter. Das ist alles an seinem Platz. Aber dennoch, wir als Christen wissen, das ist der Übergang in die bessere Welt. Da kommen wir zum Sehen von dem, was wir geglaubt haben. Aber es gibt den zweiten Tod. Der sieht ganz anders aus. Die Bibel schildert uns dem auch. In der Offenbarung weiter wird der geschildert. Der zweite Tod werden die, die in Jesus Christus leben, die die Krone des Lebens bekommen haben, werden dem niemals schmecken. Und er sagt deshalb, der zweite Tod wird euch kein Leid. Der kann euch nichts anhaben. Deshalb ist das so wichtig, dass wir auch bis Ende ausharren, dass wir bis Ende getreu sind, dass wir überwinden diese zeitlichen Schwierigkeiten, die es hier gibt. Ich lese nochmal den ganzen Vers. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Und deshalb, wir sehen hier, dass diese Gemeinde, die es so schwer hatte, kein Tadel an ihr ausgerichtet wird. Nur Hoffnung, Ermutigung, den Weg, den sie gehen, diesen Weg bis Ende zu gehen. Und das reicht aus. Und er sagt, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Liebe Geschwister, die Entscheidung treffen wir. Wie in unserem Leben, jetzt hier, solange wir hier noch unseren Atem haben, unser Herz schlägt, treffen wir die Entscheidung für die Ewigkeit. Und ich möchte, dass das eine ermutigende, hoffnungsmachende Botschaft heute sein sollte. Abgesehen von allen Umständen, egal welche Umstände in unserem Leben kommen, wir haben einen, der lebendig ist. Der ist nicht tot. Er war tot. Warum war er tot? Um meinet und deinet Willen war er tot. Damit wir Leben bekommen für die Ewigkeit. Und dieser ist jetzt lebendig und er ist mit seinen Auserwählten. Der Herr möchte uns segnen, damit wir diesem, der lebendig ist, der unser Herr ist, der uns überall begleiten bereit ist, dass wir diese Hilfe, diesen Trost annehmen, seinen Beistand annehmen und ihm nachfolgen. Und dabei möchte uns der Herr segnen. Amen.